Nachgefragt. Herzlich willkommen, Frank Escher.
Welches Ihrer Werke ist für Sie persönlich das Liebste und warum?
Das ist, eigentlich sind sie mir alle lieb, aber den größten, wollen wir mal so sagen, den größten Spaß hatte ich am Thüringer Anekdotenbuch, als ich das geschrieben habe, weil es eben wirklich sehr, sehr viele lustige Geschichten sind. Übrigens auch mit wahrem Hintergrund, aber da habe ich natürlich sehr viel fabuliert und auch ein bisschen drumherum geschrieben, ist klar. Ich sage immer dann, wenn ich auch eine Buchlesung mache, es ist besser, vor dem Schlafengehen 3, 4 Anekdoten zu lesen, also ein Thüringer Anekdotenbuch, kräftig zu lachen. Lachen ist gesund, als einen Haufen bittere Pillen zu schlucken. Klar, man kommt dann auch nicht drum herum. Ich meine das mehr symbolisch jetzt.
Mit welchen Schriftsteller oder welcher Schriftstellerin der Vergangenheit hätten Sie sich gern für Gespräche und Diskussionen getroffen und warum?
Wer mich zum Lesen gebracht hat, Karl May, mit dem hätte ich gerne mal mich unterhalten, wie er zu seinen Geschichten gekommen ist. Er hatte ja eine blühende Fantasie, welche Quellen er dann noch benutzt hat. Also ich denke mir, er hat bestimmt viele Reisetagebücher und sowas gelesen aus der damaligen, da gab es ja in dieser Zeit inflationär viele Zeitschriften, die über Amerika, Afrika, Nahen Osten berichtet haben. Aber es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich würde gerne mal mit ihm, hätte ich mich verständigt.
Wie muss Ihr Arbeitsplatz aussehen, damit Sie arbeiten können?
Wer auf meinen Arbeitsplatz schaut, wenn ich schreibe, der sieht ein bisschen chaotisch aus. Gerade wenn es jetzt um historische Kriminalfälle geht. Und da sammle ich Material. Und da gibt es ja Buchquellen, Zeitungen, alte historische Zeitungen und natürlich Akten. Und da transkribiere ich einiges. Die zweite Phase ist dann, wenn ich alles zusammengetragen habe, dass ich das sortiere. Und dass ich mir so eine Art Gliederung im Kopf zusammenstelle und dann lege ich das auf den Teppich, auf den Schreibtisch und auf den Schrank und so weiter und so fort. Systematisiere das ein bisschen und fange dann an zu schreiben.
Wie viel Zeit nimmt denn dann die Recherche und das Schreiben in Anspruch? Ist das ungefähr die Hälfte oder ist die Recherche langfristiger?
Die Recherche ist eindeutig langfristiger. Ich habe ja zum Beispiel für diesen einen Doppelmordfall Clara Paschold im ersten Band, das war übrigens ein ganz bedeutender Prozess, der auch sehr schwierig war. Und da habe ich ungefähr 15, 16 Akten, das sind halben Meter übereinander gelegt, Akten durcharbeiten müssen. Das hat sehr, sehr lange Zeit in Anspruch genommen. Und geschrieben habe ich dann diese 15 Seiten, die es, glaube ich, sind, dann an 2 Tagen. Oder 3 Tagen. Das geht dann relativ schnell. Klar, man muss dann später alles nochmal überarbeiten. Gerade in solchen Fällen gibt es sehr viele Akten, die durchgearbeitet werden müssen.
Wie sieht Ihr konkreter Tagesablauf aus während Ihres Schreibens?
Ich gehöre zu den Menschen, die unter Zeitdruck, wenn das Werk fertig werden soll, sehr intensiv dann arbeiten. Also es kann passieren, dass ich mal eine ganze Woche gar nichts an dem Buch mache, aber wenn dann der Zeitpunkt naht, dass ich das Manuskript abgeben muss, dann passiert es natürlich auch, dass ich dann wirklich mal tagelang so gut wie durcharbeite und mir wenig Schlaf gönne. Das ist in der Nacht manchmal ein bisschen problematisch, wenn ich dann alleine in meinem Arbeitszimmer sitze und es ist alles ganz ruhig und irgendwie gibt es dann ein Geräusch und ich habe gerade über was ganz Gruseliges geschrieben, dann jagt es mir auch einen Schauer über den Rücken.
Wovon lassen Sie sich beim Schreiben ablenken? Wovon gern und wovon ungern?
Also wenn ich einmal schreibe, dann lasse ich mich gar nicht ablenken, muss ich sagen.
Wer liest Ihr Manuskript zuerst?
Ich habe eine gute Freundin, die selber auch schreibt, aber vornehmlich populärwissenschaftliche und wissenschaftliche Beiträge für Zeitschriften, hat auch schon an Büchern mitgearbeitet. Und sie ist sehr kritisch mit mir, da bin ich ganz froh und sagt mir ganz deutlich, also das würde ich anders machen und so. Dann auch eine erste Korrektur, sie gibt mir dann auch Hinweise, dann überarbeite ich das Werk nochmal. Und wenn ich erstmal angefangen habe, ein Buch zu schreiben, bis es herauskommt, das dauert dann ungefähr ein halbes Jahr.
Abzüglich der Vorbereitung?
Das kann man schlecht sagen, weil ich recherchiere jetzt schon für Buchprojekte, die in meinem Kopf sind, schon seit mehreren Jahren. Ich weiß noch nicht, wann sie dran sind. Jetzt bin ich, also mein Ziel besteht jetzt, und da habe ich auch eine Vereinbarung mit dem Michael Kürschlager, mit meinem Verleger, dass ich Anfang nächsten Jahres mit dem 4. Band Thüringer Mord Peter Wall fertig bin. Und da wird es gehen um Mordfälle aus den Bezirken Erfurt und Suhl. Also es geht um die Zeit nach 1945.
Und haben Sie, weil Sie sagen, Sie haben viel im Kopf und viele Ideen, haben Sie einen Stoff, über den Sie schon lange nachdenken und gern schreiben würden, aber sich noch nicht daran gewagt haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, ja, und zwar gibt es da zwei Themen, die mich ganz besonders interessieren. Über viele, viele Jahre schon. Da habe ich sehr interessante Akten im thüringischen Staatsarchiv gefunden. Das eine ist die Auswanderungsgeschichte nach Amerika. Da gab es einen gewissen Freiherrn von Mäusebach, der im Auftrage der deutschen Grafen und Fürsten in Texas Pionierarbeit geleistet hat. Die Fürsten hatten allerdings damals so die idiotische Vorstellung, muss man schon sagen, die größenwahnsinnige Vorstellung, in Texas eine deutsche Kolonie zu errichten. Das ist aber, das ganze Unternehmen ist gescheitert, aber der Mäusebach ist zu Ehren in Amerika gekommen. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil der hat in Amerika mit Indigenen, mit Comanchen verhandelt und mit den Häuptlingen Friedensverhandlungen aufgenommen in Texas. Es gab da auch einen Vertrag zwischen denen und die deutschen Ansiedler sind die einzigen, die von den Indianern, das waren damals die Comanchen in dieser Gegend, die als besonders gute Krieger galten, sind nicht angegriffen worden. Alle möglichen anderen wurden angegriffen, aber die deutschen Siedlungen wurden nicht überfallen auf der Grundlage dieses Vertrages, den sie gemacht haben. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Es soll irgendwann mal eine Dokumentation entstehen und vielleicht entsteht daraus auch ein Buch. Und eine zweite Sache, die mich sehr interessiert, der sogenannte burlesische Landstreit, der stattfand so um Anfang des 18. Jahrhunderts in Schwarzburg-Rudelstadt. Und da bin ich der Meinung, das ist wahrscheinlich, also aus meiner Sicht, vielleicht sogar die erste friedliche Revolution oder der Versuch einer friedlichen Revolution, den es überhaupt gab.
Schon lange wird immer mal wieder prophezeit, dass es für gedruckte Bücher immer weniger Konsumenten geben wird. Was denken Sie, wie sich der Buchmarkt weiterentwickeln wird oder eben auch nicht?
Ich denke, Bücher wird es weitergeben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Klar, man könnte sagen, das Bild des Archivars hat sich ja auch geändert. Ne? Ein Archiv ist ja das papierende Gedächtnis. Die Archivare arbeiten heute mit dem Computer. Ne? Und die Digitalisierung hat ja da auch Einzug gehalten und wird immer weiter verstärkt, sodass auch das Archivgut oder Schriftgut wird nach und nach immer mehr durch digital vorhanden sein. Ne? Das Papier wird eines Tages bestimmt verschwinden. So passiert es ja auch teilweise jetzt schon mit den Büchern, aber das Buch bleibt trotzdem erhalten in papierner Form, weil es ist schon ein Unterschied, ob ich ein Buch in der Hand habe. Wenn ich ein Buch in der Hand habe, da kann ich mal vor- und rückblättern, das geht ganz anders.
Welches Buch lesen Sie gerade und von was handelt es?
Also ich habe damit gerade erst angefangen, von Stefan Heim, Radek. Aber ich kann noch nicht so viel darüber sagen, aber ich lese es gerade. Die ersten paar Seiten gelesen. Gestern Abend angefangen.
Ihre Bücher sind auch für Jugendliche geeignet. Ab welchem Alter würden Sie es empfehlen?
Also die Anekdoten, praktisch kann man da schon in der vierten, fünften Klasse anfangen. Ne? Das ist immer lustig, da lachen die Kinder auch. Was die Kriminalfälle anbelangt, ja gut, ich meine, heute sehen die Kinder schon in sehr frühem Alter alles Mögliche im Internet, aber ich würde sagen, so 9. Klasse kann man schon die Kriminalfälle lesen oder sich vortragen lassen.
Wie stellen Sie sich eine ideale Lesung vor?
Eine ideale Lesung, dass es ein paar einführende Bemerkungen von mir gibt, dass ich dann einige, zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei den Kriminalfällen, einige Kriminalfälle vortrage, also Ausschnitte immer, denn sonst wird es immer zu lang. Und dass dann das Publikum, das habe ich auch schon mehrmals mitbekommen, dass die dann Fragen stellen und wissen wollen, das behandle ich auch in den Büchern, wie hat sich die Justiz entwickelt, ne? Wie Hinrichtungen entwickelt haben, wie überhaupt die Aufklärung, die Forensik und alles diese Dinge. Und das ist das Interessante auch an den Büchern, dass ich mich dabei auch irgendwie ein bisschen entwickle und damit beschäftigen muss. Und ich habe einen guten Freund in Gera, der ist Chef der Morduntersuchungskommission gewesen im Bezirk Gera, der Hans Thiers. Und wenn ich dann mal eine Frage habe, dann ist er immer bereit, wir helfen uns gegenseitig. Und wenn ich mal eine sachliche Frage habe, dann unterhalten wir uns kurz und da sagt er, nee, das ist so. Dann für mich auch immer sehr interessant, Neues zu erfahren.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto ist eigentlich, möglichst intensiv zu sein. Also das betrifft nicht nur das Schreiben, das ist auch übrigens manchmal ein Problem gewesen in der DDR-Zeit für mich. Das sinnlose Veranstaltungen, dass man da hingehen musste, ja. und sich das anhören musste. Und ja, man sollte schnell zum Punkt kommen und immer dran denken, man hat nicht viel Zeit. Und die anderen haben auch nicht viel Zeit und man sollte sie nicht verplempern. Sinnlose Dinge schaden der Lebenszeit.
Das ist jetzt meine letzte Frage. Was fällt Ihnen beim Schreiben schwerer? Anfangen oder aufhören?
Anfangen. Weil ich der Auffassung bin, das ist auch eine Erfahrung, die ersten 5 Sätze sind für ein Buch entscheidend, ob die Menschen sie lesen. Und Der Schluss fällt mir dann ziemlich leicht.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.